Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich freue mich auf Benjamin Fels. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind ein Mensch mit vielen Leidenschaften. Sie sind Schauspieler, Sie sind Musiker, Sie sind Maler, bekannt als Synchronsprecher. Welcher Leidenschaft gehen Sie denn am liebsten nach?
Von allem ein bisschen. Was mich natürlich besonders erfüllt oder was ich sehr gerne mag, ist das Malen. Weil man so sich sehr auf sich zurück, man kann sich zurückziehen und man ist eigentlich auch mit sich selbst beschäftigt und vergisst die Zeit völlig. Ist nicht irgendwelchen, wenn es gut läuft, ist man natürlich irgendwelchen Abgabeterminen verpflichtet, aber man kann vielleicht am ehesten noch das, was man möchte, wirklich auf die Leinwand oder in dem Sinne auch auf die Leinwand bringen.
Weil es vielleicht dann auch ein großer Gegensatz zu der Arbeit im Studio ist, wenn Sie Synchronsprecher sind und alles andere vorgegeben ist?
Nee, weil mir keiner sozusagen eine Regel und einen Riegel vorschiebt. Ich kann quasi das machen, was ich möchte oder ich kann das ausprobieren, was ich will. Und das geht zum Beispiel beim Synchron, selbst wenn ich sage, lass uns doch mal was anderes probieren oder lass uns den noch mal so sprechen oder soll der nicht vielleicht lispeln, sagt wahrscheinlich irgendjemand, das lassen wir mal lieber.
Oder? Könnten Sie das auf Anhieb lispeln?
Sicher. Also, wollen wir das in der Sendung so machen?
Oh, könnte jetzt über 2 Stunden anstrengend werden,
und
oder? Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nicht so oft probiert, aber es geht.
Aber es geht, oder?
Ja.
Ja, oder es gibt ja auch verschiedene Lispler. Der hinten, so zu sprechen. Oder halt vorne, so.
Gibt es da berühmte Schauspieler, die gelispelt haben, die Sie synchronisieren mussten?
Ach so, die ich synchronisieren musste, nein. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel ganz toll finde, manche mögen es heiß, some like it hot, spricht Tony Curtis dann wie Cary Grant, der imitiert Cary Grant in dieser Rolle, wo er dann probiert, der Millionär zu sein. Und dort spricht er dann auch so, das so, well, I don't know. So. Und Cary Grant muss offensichtlich auch so ein bisschen weiter hinten getutschelt haben. Und das kopiert er toll.
Aber das sind dann schon die Szenen, die auch wirklich Spaß machen im Studio.
Wenn ich warte mal, muss ich überlegen. Habe ich, glaube ich, irgendwie schon mal gemacht, kann ich mich erinnern. Im weitesten Sinne ist es dann, glaube ich, eher so, dass ich bei Charlie Sheen, wenn ich Charlie Sheen gesprochen habe und der ist betrunken gewesen und dann lallt er halt, dass ich dann das natürlich machen darf und anders sprechen kann oder schleifen lassen kann, was man sonst wahrscheinlich nicht sollte.
Und Sie bringen nicht nur Charlie Sheen zum Lallen, sondern Sie sprechen auch noch die Rollen von David Duchovny, James Spader, dann natürlich Keanu Reeves, da sind Sie der Stammsprecher auch, Matthew McConaughey, da kann man sich gut versprechen. Ja, wie spricht er sich wirklich aus?
Matthew McConaughey, oder alright, sagt er immer, ja.
Und Eric Bana auch
Eric
noch.
Bana.
Und das war jetzt nur eine kleine Auswahl.
Das ist 6, ja. Ich erwähne immer nicht mehr, weil mit Verlaub, dann habe ich viele auch mal gesprochen oder in bestimmten Filmen gesprochen oder über eine bestimmte Zeit gesprochen und dann auch nicht mehr oder dann mal wieder und das packe ich dann nicht in mein Portfolio, weil das ist dann nicht, ich finde, das musste auch schon dann immer so eine Sache sein, dass man sagt, das habe ich über mehrere Filme hintereinander gemacht.
Sie wollen nicht ganz so protzen.
Ja. Einer, der mich besonders stolz macht, ist natürlich, den erwähne ich auch nie, ist Daniel Day-Lewis. Mhm. Und den habe ich in einem seiner ersten Filme gesprochen. Und dann jetzt in seinem letzten, weil er hat gesagt, er will nicht mehr Schauspieler sein, sondern er will jetzt Mode machen. Und machte noch einen Film, Der seidene Faden. Und da habe ich ihn gesprochen und fand ich irgendwie ganz klasse, dass ich ihn dann so von Film 2 bis zu Film 15, denn viel mehr hat er nicht gemacht, habe ich ihn dann, glaube ich, in 5, 6 Filmen gesprochen. Würde ich jetzt aber auch nicht sagen, ich bin der Sprecher von Daniel Day-Lewis, weil da hat es in der Zwischenzeit super Kollegen von mir gegeben, die für eine ganz andere Rolle dann auch verdammt richtig waren.
Können Sie uns Ihren Arbeitsplatz, das Synchronstudio, einfach mal beschreiben?
Ja, ein bisschen anders als hier, aber auch nicht sehr viel anders. Der Punkt ist, ich stehe. Ich habe so eine komische Sitztechnik mir angewöhnt. Wir haben immer so Barhocker. Wir haben ein Stehpult, wo der Text drauf liegt und die Disposition. Und vor mir ist das Mikro oder auch 2. Meistens sind 2, sogar manchmal 3 Mikros.
Wie das hier aussieht, können die SR1-Hörer natürlich auch reingucken in den Videopodcast. Sie zwingen die Hörer gerade, da mal reinzuschauen. Dann weiß man, wie es hier aussieht. Aber viel Platz ist nicht.
Nee, okay. Und dann werde ich es mal dann nochmal so beschreiben. Also man muss es sich vorstellen wie einen kleinen Kinosaal ohne Projektion, weil heutzutage läuft das alles früher in den Anfängen des Synchrons, als ich angefangen habe, war das noch so. Das wurde dann halt von hinten projiziert. Da war es wirklich wie ein kleiner Kinosaal. Vorne dann ein Pult. Und dann früher gab es noch so einen toten Raum. Hier ist das Zelt. Das waren so dicke Filzvorhänge mit einem Deckelchen drauf, also wie so ein kleines Römerzelt. Und da stand dasselbe nochmal, also ein Pult mit Mikro. Und das wurde für Außenaufnahmen benutzt. Also dass kein Nebengeräusch und kein Hall. Hier, der Raum ist ja auch tot, also relativ tot. Da ist ja kein Außengeräusch oder es hat noch nicht mal Nachhall. Kann man jetzt Szenen, die in einem Raum spielen, sprechen. Aber für eine Szene, die nachher im Wald spielt oder wo man dann noch Atmosphären unterlegt, die muss wirklich absolut rein sein. Und das wurde damals physisch, also rein technisch hergestellt. Heutzutage ist das alles ein Raum und die Technik kann das schon so weit erfüllen, dass es nicht mehr nötig ist, da zu wechseln.
Und wie gehen Sie dann vor? Sie haben wahrscheinlich ein Manuskript vor sich und parallel läuft ein Film. Was ist die größte Herausforderung dabei?
Ich würde sagen, die Authentizität oder den Moment der Szene oder die Intention des Schauspielers, soweit es geht, rüberzubringen und zu transportieren, ohne dabei dem seinen eigenen Stempel aufzudrücken, aber auch nicht sich dahinter verstecken. Sondern genau diese Mischung oder diese Gratwanderung zu finden, wann ist was vonnöten und wann nimmt man sich zurück und wann setzt man sich ein, wann geht man drüber, wann geht man drunter. Dafür bin ich aber auch nicht allein verantwortlich. Das ist ja nicht meine Entscheidung. Ich kann nur anbieten oder man redet vorher drüber. Aber ansonsten gibt es ja auch ein Team, einen Tonmeister und einen Regisseur, der oft dann meistens auch der Texter gewesen ist.
Und dann wird das Ganze abgenommen am Ende.
Die gibt es dann auch noch, ja. Die Supervisor oder eben auch die Verleihfirmen oder die Auftraggeber. Aber in dem Moment des Arbeitsprozesses wird es entschieden von dem Cutter, den habe ich jetzt ganz vergessen, oder der Cutterin, die für den rein technischen Schnitt verantwortlich ist. Das heißt also für die Lippensynchronität. Ja. Und der muss sich gerecht werden. Ich muss dem Tonmeister gerecht werden in der Lautstärke. Der sagt, du liegst drunter oder du bist zu laut. Und der Regisseur, der mir sagt, nee, du musst verhaltener sein oder du musst noch mehr rauskommen oder keine Ahnung.
Also viele Arbeitsschritte, die dazugehören. Wo beginnt denn Ihre Arbeit? So wie Sie das beschreiben, klingt es so, als wenn die Arbeit schon vorher beginnen würde mit einer Haltungsfrage, dass Sie sich klar machen müssen, was ist das für eine Rolle, welche Haltung muss ich da innerlich annehmen?
Ja, also im besten Falle ist es so. Im besten Falle gucke ich mir den Film an oder kenne ich den Film oder hab was gesehen. Ich mache mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von dem Bild und auch von dem Ton und kann dann natürlich schon mit einer Idee, mit einer Vorstellung ins Studio reingehen und weiß, was auf mich zukommt. Manchmal ist es auch so, dass man sich bei langlaufenden Serien ist es natürlich so, dass man nach der dritten oder vierten Folge oder spätestens nach der ersten Staffel oder nach der halben Staffel sich so, wie man sagt, so eingegroovt hat und man kennt den Charakter dann irgendwie, dann muss ich mir nicht jede Folge angucken.
Sie sind der Stammsprecher von Keanu Reeves, haben da auch die John Wick-Reihe gesprochen. Was ist das für eine Herausforderung?
Die Herausforderung ist im Grunde genommen das Reduzieren und das Wenige. Also in dem ersten John Wick-Film, den ich gesprochen habe, hatte ich noch gar nicht die Vorstellung, dass das so eine erfolgreiche Reihe werden könnte, weil ich den sehr klischeehaft fand. Und ein Film, der wegen eines geführten Rachefeldzuges, der auf dem Tod eines Haustieres basiert, ich schon sehr merkwürdig fand. Aber da waren es dann, sagen wir mal, noch vielleicht zwei Arbeitstage, die ich hatte. Bei dem zweiten waren es vielleicht noch anderthalb Arbeitstage, die ich hatte. Und bei dem letzten Film habe ich ungefähr noch 8 Stunden im Studio gestanden, weil es waren vielleicht 120 Takes, sagen wir dazu. Das sind vielleicht mal ein Satz. Das ist aber in dem Falle eben bei John Wick manchmal auch nur ein Wort.
Das klingt so ein bisschen wie Terminator früher, genau. Oder? Da wurde auch nicht viel gesprochen.
Ja, das ist halt das Reduzieren auf nur noch zu sagen, danke. Das ist manchmal schwieriger als längere Sätze oder längere Passagen zu synchronisieren, die halt auch einen ganz klaren Aufbau haben, eine Dramaturgie. Ist es jetzt das Ja, das wir brauchen? Oder dann sagt er irgendwie, noch 2 Sekunden oder irgendwas.
Da kann man sich auch wund diskutieren,
genau.
Wahrscheinlich.
Und dann ist das ganz schlimm, wenn dann noch Leute vom Verleih oder Supervisor oder je mehr Leute hinter dem Glaskasten in der Regiebox sitzen und ihren Senf dazugeben, desto schwieriger wird es dann.
Ärgert Sie es vielleicht dennoch manchmal, was für eine Rolle ein Schauspieler, den Sie als Stammsprecher synchronisieren, annehmen, dass Sie sagen, verdammt, schon wieder so eine nicht besonders ansprechende Rolle?
Das gab es mal. Das gab es mal bei Matthew McConaughey. der in den 90er bis 2000 oder in den 2000er Jahren eine Rom-Com nach der anderen gedreht hat, diese romantischen Comedies. Ein Mann lernt eine Frau kennen, sie erzählt ihm nicht die Wahrheit, die trennen sich wieder und dann kämpft er für sie und das ist immer so.
Einfache Dramaturgie
und das habe ich auch schon bestimmt in einem anderen Interview mal gesagt, ich nenne die immer Flugzeugfilme, weil die tun keinem weh und sind auch politisch korrekt und
jede man Kultur vergisst die vertragen. Zeit.
Genau. Da hat er einen Film nach dem nächsten gemacht und da dachte ich, das ist es irgendwie. Das ist irgendwie seine, da hat er jetzt seine Bestimmung gefunden, aber er scheint auch damit Schwierigkeiten gehabt zu haben und fing danach an, ab, ich glaube ab 2, 3 Filmen, die mir in Erinnerung geblieben sind, ging der völlig in eine andere Richtung und hat ja dann auch letztendlich den Oscar für Dallas Buyers Club gewonnen. Zu Recht, nicht nur, weil er da abgenommen hat und das ist nicht nur immer damit verbunden, dass eine schauspielerische Leistung das Raufschaffen oder das Runterschaffen von Kilos sind, sondern auch wirklich eine andere Haltung und auch ein anderer Mensch plötzlich zu werden.
Das merken Sie wahrscheinlich als Synchronsprecher mit als erstes, was für ein Potenzial auch ein Film hat, ob ein Film vielleicht auch Chancen dann eben auf einen Oscar hat.
Das könnte ich jetzt nicht sagen, weil also über die Bewertung von Oscar-Nominierung würde ich mich auch zurückhalten, weil die würde ich auch oft ganz anders sehen. Aber ich sehe schon die Leistung. Und es ist ja auch oft so, dass Schauspieler dann im Nachhinein für andere für ihren Oscar eigentlich für einen Film bekommen, der schon 1 Jahr oder 2 Jahre zurückliegt, weil man den dann nicht vergeben konnte, weil man dem anderen einen schuldig war und so. Ja. Und bei Matthew McConaughey ist es so, der hat diese Serie True Detective. Das war eine fantastische Arbeit und er war irrsinnig gut. Und ich denke auch, dass er den Oscar dafür gekriegt hat, so durch die Tür.
Das heißt, man wird einem Schauspieler, den man synchronisiert, dann gleichzeitig wird der Ihnen auch sympathischer oder unsympathischer, was für Rollen der annimmt.
Eigentlich wachsen sie mir alle furchtbar ans Herz. Also ich muss das auch nochmal zu Keanu Reeves Ehrenrettung sagen. Ich mag den unheimlich gerne und finde das jetzt auch nicht, weil wenn er diese Filme dreht, diese John Wick Filme, dann habe ich auch das Gefühl, dass er das macht, weil er nichts Besseres kann oder nicht, weil er nur so spielen kann, sondern weil das jetzt eben gerade gefragt ist und er das macht. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, er möchte einfach seine Ruhe haben.
Benjamin Völz in SWR1 Leute. Können Sie Calypso tanzen?
Ach, ja, ich weiß, wohin die Reise geht.
Nee. Raumschiff Orion, ne?
Ich weiß, ja.
Denn Ihre Eltern haben diesen Tanz getanzt. Ihre Mama, eine Balletttänzerin, Roswitha Völz. Ja. Ihr Papa, Wolfgang Völz, auch ein berühmter Schauspieler und Synchronsprecher. Als Kind sollen Sie schon hinter den Kulissen gespielt haben, beispielsweise in dieser Situation, als Ihre Eltern diesen Tanz getanzt haben. Ja. Können Sie sich daran erinnern?
Ja, weil ich meine, das war 66, glaube ich, 65 oder 66. Und es war wahrscheinlich kurz, bevor ich in die Schule musste. Und ich war bei den ganzen Dreharbeiten dabei in den Bavaria-Studios und ich glaube, es gab noch 2, 3, 4 andere Kinder, die auch bei den Dreharbeiten dabei waren. Das hieß nicht, dass wir natürlich den ganzen Tag in den Studios gesessen haben, sondern wir fanden das auch toll. Da gab es natürlich auch so eine Westernstadt auf dem Gelände und da haben wir dann rumgespielt. Nach dem Drehtag sind die dann natürlich, das waren ja die Zeiten damals, sind die dann in die Kantine gegangen und haben da gesessen noch bis spät. Und da haben wir dann in den Kulissen gespielt.
Und Sie haben auch als Kind schon im Theater gearbeitet, an den Kammerspielen in Berlin. Sie haben auch Synchroarbeit ganz früh gemacht. Können Sie sich an das erste Mal im Synchronstudio erinnern? Was war das?
Das habe ich gar nicht so früh gemacht. Also ich war kein Kind, sondern ich war ungefähr so 12. Und ich habe Schröder gesprochen in den Peanuts. Ja. Mhm. Der hatte nicht viel Text, der hat Klavier gespielt und musste manchmal so kluge Sätze sagen. Und dann eine größere Rolle war die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Das war so eine Disney-Produktion, da wurde noch gesungen und auch Deutsch gesungen. Also das war dann auch eine Sache, die nicht einfach mal so schnell gemacht wurde, sondern richtig zu sechst im Studio stehen und dann singen alle zusammen zu dem Film. Aber ich habe ja parallel eben auch gedreht und Theater gespielt. Also ich hatte noch gar nicht so richtig bewusst auf dem Schirm, dass ich mal im Synchron oder als reiner Sprecher enden würde. Enden klingt sehr, sehr negativ.
Sie sind ja auch noch Maler geworden und Schauspieler.
Vielleicht
und
auch, ja.
Da kommen ja einige Leidenschaften
vielleicht
zusammen.
Vielleicht auch deswegen. Aber ich weiß zum Beispiel, also interessant ist auch, ich habe in der Schule, musste ich dann irgendwann mal so, sagte die Lehrerin, Mensch, du kommst doch aus einer Schauspielerfamilie, lies doch mal hier dann, wir machen so ein Singspiel und dann musst du vor in der Aula den Text lesen. Ich mochte damals gar nicht das Vorlesen vor vielen Leuten.
Vielleicht auch so ein bisschen vorgeführt wird, hey, du aus der Künstlerfamilie.
Naja, das war mir als Achtjähriger natürlich noch nicht bewusst. Ja. Ich weiß nur, dass es mir nicht so gefiel, aber ich weiß auch, dass ich dadurch schnell meine Scheu davor verloren habe, ins kalte Wasser zu springen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich mich da mal verhaspelt habe oder so, aber dann
das
bin ich Unbefangene halt drüber gegangen.
Ja, hat man als Kind dann natürlich auch noch. Ganz interessant, in Ihrer Familie, Ihre Schwester Rebecca ist ebenfalls Schauspielerin, Synchronsprecherin, deren Sohn auch. Bei Ihnen ist es so, dass Ihre Kids auch schon was gesprochen haben. Sie haben so eine richtige Synchronsprecher-Dynastie, ist das bei Ihnen, glaube ich, oder?
Ui, das hört sich ja irgendwie nach einer Fernsehserie an. Nee, also ich muss auch wirklich sagen, dass das kenne ich einfach auch von Kollegen. Die Kinder kriegen das natürlich mit und es liegt dann irgendwann nahe, dass man auch sagt, wir haben hier eine Rolle oder wir haben hier 3 bis 5 Sätze. Das ist so eine kleine Geschichte. Da sitzt ein Junge und weint, weil ihm die Haare geschnitten werden sollen. Könnte das dein Sohn mal probieren? Und das macht man dann halt. Viele von meinen Kollegen haben Kinder, die auch mit einem halben Bein im Synchronstudio stehen, neben den Schulen oder den Ausbildungen. Weil das einfach, man kriegt es mit und merkt auch, dass es, man begleitet die Eltern zur Arbeit und merkt, dass es nicht so schwer ist.
Sind Sie mal mit der Familie zusammengetroffen im Synchronstudio? Gab es das mal?
Ich habe mit meinem Vater synchronisiert zusammen und ich habe mit meinem Sohn gesprochen. Das war's. Wir hatten so eine Serie gemacht, The Real Ghostbusters. Das war so eine Ghostbusters, das war so eine Zeichentrickserie. Da hat meine Schwester Regie geführt und die Synchronbücher geschrieben. Und da hat sie, und da bestand ihre Aufgabe eigentlich auch daraus, uns zu maßregeln und zu sagen, jetzt hört mal auf mit eurem Rumgequatsche, weil wir hatten einfach nur eine gute Zeit. Und sie hat uns reglementiert und gesagt, wir müssen jetzt auch mal wieder arbeiten. Und von daher habe ich sie erlebt als Regisseurin.
Sie sind auch Maler und malen unter dem Pseudonym Ben Gash. Wie ist das entstanden?
Das kommt aus den frühen 80er Jahren, Ende der 70er, aus der Punkbewegung, wo wir uns alle andere Namen gegeben haben, weil wir das so irre cool fanden und weil das auch irgendwie toll war. Clash, Gash, Dings, mein Freund heißt Kerl Fieser. Dabei ist es irgendwann geblieben, weil ich Pakete, die ich bekommen habe, von der Post nicht abholen konnte, die an Ben Gash adressiert waren. Die sagten, nee, das sind sie nicht, hier steht ein anderer Name. Dann habe ich ihn mir eintragen lassen als mein Künstlername. In meinen Ausweisen und Pässen steht unter Ordens- und Künstlername Ben Gash. Und unter dem habe ich Musik gemacht und dann eben auch die Malerei. Das kommt aus der Ecke, dass ich früher das nicht damit verbinden wollte. Das war dann in den Anfängen, wo ich Musik gemacht habe und auch später in der Malerei, wo Leute gesagt haben, ach Mensch, das ist doch toll, dann machen wir eine Geschichte mit deinem Vater und du. Und er sagt, hey, ich gucke dir über die Schulter. Und da gibt es ja dann auch diese tollen Heimstories, wo dann diese Bilder gefaked werden. Und da habe ich gesagt, genau das möchte ich nicht. Ja. Ich möchte das absolut woanders haben.
Ja. Wann haben Sie denn zuletzt gemalt?
Gestern oder vor ein paar Tagen hier auf Reisen male ich auch.
Was ist da entstanden? Was haben Sie gemalt?
Ich mache grundsätzlich so, ich mache Skizzen von dem, was mich umgibt, was ich sehe. Und ja, das Letzte, was ich gemalt habe, war eine Mona Lisa mit Sonnenbrille, weil mich ein Malerbedarf hat gefragt, ob ich ein Bild malen könnte zum Thema Sommer. Und da habe ich dann schnell eine Mona Lisa mit Sonnenbrille gemalt. Ich arbeite dann so, dass ich das nur mit Filz oder mit einem feinen Stift und mit einer Gouache oder schnelle Sachen.
So im Comic-Stil, Sie hängen da auch schon mal eine Blondine ans Kreuz. Was war das für eine Arbeit?
Wow, die kennen Sie?
Die ist auf Ihrer Seite bengash.com zu sehen?
Ja, das ist Paris Hilton, ja. Paris Hilton am Kreuz.
Aber da muss man dazu schreiben, glaube ich, dass es Paris Hilton ist, oder? Ich hätte sie nicht als Paris Hilton
das
identifiziert.
Das muss man auch nicht. Wenn man ganz genau hinguckt und wenn man das Bild live sieht oder wenn man davor steht, kann man sehen, dass auf dem Handy-Display, was sie in der Hand hält, auf der einen Seite des gekreuzigten Arms, ist ein Eiffelturm drauf. Das ist die einzige Andeutung, die ich gemacht habe. Ich glaube, es heißt auch, glaube ich, gar nicht Paris Hilton am Kreuz, sondern es hat dann meistens dann auch einen anderen Namen. Das überlasse ich dem Betrachter. Aber es ist ein verdammt großer Lappen. Ich glaube, 2 Meter auf 1,80 oder so. Also richtig, diese großen Formate sind natürlich was anderes als auf Reisen zu malen.
Was war die Motivation für dieses Bild?
Ich glaube Tagespolitik. Ich muss auch Sachen, die mich beschäftigen oder die ich verarbeiten. Also da bin ich ohne jetzt zu übertreiben, aber da geht's mir dann wie den Expressionisten in den 20er Jahren, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, Dinge, die um mich herum geschehen. Oft ist das auch eine Möglichkeit, oft ist das auch ein Ventil. Früher war es halt die Musik, dass ich gesagt habe, das ist ja furchtbar oder irgendwas und das muss raus und das muss dann auch irgendwie verarbeitet werden oder nicht. Nichts ist schöner, als wenn man Negatives kreativ verarbeitet. Selbst wenn es dann vielleicht ein hässliches Bild wird für andere Leute. Ich habe oft schon Bilder dann auch gemalt, wo Leute gesagt haben, kann ich nicht aufhängen, geht hier nicht.
Aber es heißt ja auch so schön, der Künstler muss leiden. Leiden Sie dann und dann muss es raus? Ist das so ein Druck?
Ja, oder auch oder ich merke es erst an der Leinwand selbst oder eben was weiß ich im Proberaum mit der Band damals, dass du sagst, jetzt fange ich plötzlich an, was ist denn das? Also ich merke, dass hier was raus will, was mit dem und dem Thema zu tun hat. Also dass es sich quasi den Weg bahnt und du stehst plötzlich vor der Leinwand und sagst, oh Gott, was ist das denn geworden?
Jetzt ist es soweit und wir reden über die Musik.
Ja.
Was ist das für eine Band gewesen? Band, muss man sagen, war's. Und sie hieß auch noch Band.
Ja, es war dann quasi meine letzte und vielleicht auch meine ernsthafteste Band, die ich hatte. Die hieß dann auch BEND, also wie das Gebogene. Band war einfach für mich die schönste Zeit am Musikmachen und auch für die anderen, weil wir halt, jeder konnte alles und wir konnten irgendwie auch die Instrumente immer wechseln. Und es war eine sehr kreative Band.
Jeder konnte alles, kann aber auch für Schwierigkeiten sorgen, weil jeder alles machen will. Wie haben Sie sich aufgeteilt?
War bei uns nicht so. Ich habe schon von der CD und von unserer Arbeit habe ich bestimmt 80% geschrieben oder 70%, weil es dann halt so war. Wenn wir unter Vertrag gegangen wären oder wenn aus uns etwas anderes geworden wäre, als es dann geworden ist, dann wäre es vielleicht auch, hätten wir noch ganz andere Konzepte aus dem Hut gezogen, aber zumindest die Anfänge, die wir gehabt haben oder so, wie wir gearbeitet haben, war es so, dass ich gekommen bin und wir dann dran gearbeitet haben und ich vor allen Dingen mit meinem Freund und Kollegen Thorsten Sense, der Klavier spielt und ein klassischer Musiker ist, mit dem konnte ich natürlich, ich konnte so auch Wünsche äußern, also Sachen, die ich nicht kann, konnte er weiterbringen oder umgekehrt. Er kam mit Sachen, die wo er dann am Ende ist und sagt dann, wie könnte das weitergehen? Und der Schlagzeuger genauso und die wunderbare Sängerin, mit der ich zusammen gesungen habe und wir so eine Ebene hatten, die ganz toll war.
Über Musik reden ist das eine, Musik hören ist das andere. Das machen wir auch gleich. Wir hören dann nämlich Man with a Package. Was ist das für ein Song?
Ja, das ist übrigens das, worüber wir eben auch gesprochen haben. Das ist ein Popsong, aber das Thema ist Selbstmordattentäter. Und da geht es darum, dass ein Man with a Package an einer Zollstation vorbeigeht und dann kurze Zeit später die ganze Umgebung rot färbt. Und das eben nicht so verpacken, dass du sagst, da kommt mir gleich der ganze Protest irgendwie um die Ohren gehauen.
Sondern, das klingt so gut gelaunt, wenn man
genau,
es dann hört.
Genau, es klingt gut gelaunt und wenn man den Anfang hört, ist es so fast wie Lassie, komm nach Hause. Und das ist eigentlich auch die Qualität oft, die ich so gut finde oder die mir an der Band so gefallen hat, dass wir Sachen ironisiert haben und die dann auch anders verpackt haben, als sie eigentlich waren.
Hat das Publikum diesen Ansatz immer gleich nachvollzogen? Weil wenn man erstmal hört, Man with a Package, meine Interpretation wäre gewesen, ja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen.
Ja, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wir haben live gespielt und wir hatten auch Feedback von der Presse auf unsere CD. Aber dass ich jetzt, oder wir haben auch Briefe bekommen von Leuten, die gesagt haben, denen es gefällt, aber dass so eine Auseinandersetzung stattgefunden hat, dass ich wissen könnte, wie Leute im Einzelnen darauf reagiert haben, weiß ich nicht.
Na dann gucken wir mal, wie die SWR1-Hörer reagieren. Okay. Hören wir jetzt
super.
Band und Man with a Package okay. In SWR1, Leute. Benjamin Völz in SWR1, Leute. Gerade haben wir gehört, Man with a Package
ja.
Von ihrer letzten Band, das letzte Bandprojekt, Band. Wie ist es, sich nochmal zu hören?
Schön, bringt gute Erinnerungen zurück. Und ich finde es heute, kann ich immer noch genauso dahinter stehen wie damals. Und es ist für mich auch nicht jetzt so mit einem Zeitgeist verbunden, dass ich sage, es klingt 20 Jahre alt, dass es nämlich ist. Aber es ist super, mir gefällt's.
Kriegen Sie nochmal Lust auf eine Band, nochmal zu spielen?
Ja, aber nicht mehr mit den Bedingungen, die damit, oder was heißt Bedingungen, nicht mehr. Es kostet viel Energie und Aufwand. Und die Band, mit der ich gespielt habe, war auch sozusagen, viel besser konnte es nicht kommen. Und ich habe die Leute einfach, und wir waren einfach, das war die perfekte Konstellation. Musik ist für mich heute, was ich mit meinem Sohn am Klavier spiele oder am Schlagzeug oder sowas, das ist Hausmusik geworden. Das stimmt nicht ganz. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich einen Chor gehört und war ganz begeistert von den Sopranstimmen. Da kommen mir dann manchmal solche Gelüste zu sagen, ich hätte Lust, was zu machen, wo man sich mit so Sopranstimmen auseinandersetzt und was könnte man da machen?
Ja,
da
vielleicht kommt hier nochmal eine Idee. Wie merken Sie auch als Künstler, als Maler, dass die Muse Sie gerade geküsst hat?
War das eine Frage?
Ja, das war eine Frage. Wie merken Sie das?
Das ist so, dass ich ein Motiv, wenn Ich sehe, wenn ein Motiv da ist, das für mich auf mich wartet, dann sehe ich das. Das kann eine Kneipenszene sein, das kann, wie gesagt, irgendein Zeitungsartikel sein, das kann ein, meinetwegen ja auch ein Gesicht oder ein Mensch sein, wo man sagt, interessantes Bild gerade, was ich da sehe. Dass das dann mich begleitet oder es puzzelt mich, wie ich immer gerne sage. Und dann weiß ich, damit muss irgendwas passieren.
Vielleicht können wir noch ein Bild rausgreifen, was zu sehen ist auf Ihrer Internetseite, bengash.com, nämlich auf der rechten Seite einige Leute, das sieht so ein bisschen aus, als würden die eine wilde Orgie feiern, auf der anderen Seite links Anzugträger zu sehen und in der Mitte so etwas wie eine Göttin, die auf die linke Seite auf die Anzugträger verweist.
Ja.
Was ist das für ein Bild?
Das sind die Berühmten und die Bemühten. Die einen bieten sich an und die anderen versuchen, Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und die Frauenfigur übrigens ist ein Mann. Man sieht es auch deutlich.
Ich gucke so undeutlich.
Okay. Und er entscheidet sich halt. Und es ist eigentlich auch eine Kopie. Und peinlich, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das Bild im Original heißt, aber es ist von der
Macht
Aufteilung.
Nichts, aber wie ist es entstanden bei Ihnen? Vielleicht wissen Sie die Situation.
Durch dieses Bild, das ich gesehen habe. Ich werde ja auch inspiriert durch Bilder, die ich, was weiß ich, im Museum oder das war, glaube ich, ein Katalog. Ich habe so Bücher über religiöse Malereien und dann blättert man plötzlich durch und sieht ein Bild, das man noch nie vorher gesehen hat. Also wenn man dann vielleicht verschiedene Christus oder Themen aus der Bibel sieht in verschiedenen Interpretationen, dann kennt man das, aber man stolpert auch immer wieder über Sachen, wo man sagt, was ist das denn? Und das war so ein Bild, so ein Motiv. Und da habe ich mich eigentlich auch natürlich dem Sujet und der Aufteilung bedient, aber es natürlich in meiner Sprache erzählt.
Ihren Papa kennen sehr viele Menschen, Wolfgang Völs, der im vergangenen Jahr leider verstorben ist. Über ihn hieß es, Schlagfertigkeit und Charme seien seine stärksten Waffen. Was sind denn Ihre stärksten Waffen?
Oh, möchte ich nicht, kann ich nicht.
Nötigung jetzt die Frage?
Nein, aber das müssen andere beurteilen.
Aber wo sagen Sie, ach, darin bin ich echt ganz gut?
Das ist so eitel. Vielleicht bin ich neugierig. Neugier ist wichtig. Neugier ist wichtig in jeder Hinsicht. Und vielleicht bin ich bin einerseits unheimlich undiszipliniert, aber ich kann auch sehr diszipliniert sein. Ich bin pünktlich. Also für mich ist Disziplin, also diese Disziplin, Arbeitsmoral, zu sagen, ich muss da sein oder wenn es um 9 losgeht, dann bin ich um 9 da.
Das ist immer so die Klassikerfrage, was treibt Sie an? Was ist es bei Ihnen?
Pünktlich zu sein? Bestimmt nicht. Also Neugier, würde ich denken, treibt mich an und Lebenslust. Leben ist schon wichtig. Also Leben zu spüren, finde ich wichtig.
Wie ist das, wenn Sie aus so einer Künstlerfamilie stammen?
Ja.
Wie haben Sie Ihre Eltern als Eltern erlebt? Was für ein Papa war Ihr Papa?
Oft war es für mich so, dass wenn er nach Hause kommt und nach 2 Monaten, vielleicht auch manchmal 3 Monaten, kam er mir vor wie ein Zirkusdirektor, der so von mit einer großen Bugwelle da kommt und dann 3 Tage bleibt und dann auch wieder wegging. Also ich habe dann eigentlich auch erst später, wir haben eigentlich auch erst viel später viel mehr Zeit miteinander verbracht. Als ich älter war und er älter wurde, in der Zeit, in der er aktiv war, und sagen wir mal, das ist so diese Zeit, in der ich ja jetzt auch bin. Ich kann das gut nachvollziehen, da rotiert man halt. Das ist halt die Zeit, in der man für die Familie, um die Familie sich kümmert, für die Familie da ist. Spaß am Geld verdienen hat für die Familie und auch seine Pflicht erfüllt.
Gibt es da vielleicht Fehler, die Ihr Vater möglicherweise gemacht hat, wo Sie selber sagen, na, da passe ich auf, dass ich das so nicht mache?
Nee, also ich weiß, ich kenne diese Fehler gibt's und diese Fehler hat man erlebt. Und der Unterschied ist vielleicht, dass ich das Glück habe, bei meiner Arbeit viel Zeit zu haben für meine Familie, weil ich sehr unregelmäßig arbeite. Das ist ja oft, ich kann auch eine Woche nicht arbeiten oder es kann auch, ich war in der Entwicklung meiner Söhne, war ich wirklich viel da oder konnte viel teilhaben daran, habe viel miterlebt. Das ist etwas, was ihm, sage ich mal, einfach auch verwehrt war. Da war dann meine Mutter doppelt dort.
Ja.
Dort?
Zu Hause.
Zu Hause, ja.
Jemand hat es mal beschrieben, diesen Schauspielerberuf oder wenn man im Rampenlicht steht, da wird einem dann immer der rote Teppich ausgerollt und zu Hause muss man aber dann den Müll auch runterbringen. Hat es Ihr Vater so auch erlebt, weil man zu Hause dann eben ganz normal sein muss?
Am wenigsten mein Vater war es eigentlich, wenn ich ihn auf der Bühne oder in Rollen gesehen habe.
Das meine ich, weil zu Hause muss man normal sein.
Genau, ich fand ihn aber dann immer sehr aufgesetzt. Also ich merkte sofort, dass er da eine Rolle spielt. Vielleicht hat er sich auch dahinter versteckt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es auch viele Schauspieler gibt, die sagen, ich bin ganz froh, dass ich hier die Hampelmann-Rolle oder den Arzt gebe und vielleicht ganz anders bin. Aber er war so, wie er war und hat sich zu Hause nicht verstellt.
Gibt's was, was Sie sich bewusst von ihm abgeguckt haben? Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, na, ich möchte es extra ganz anders machen. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich glaube, die Rollenauswahl hätte ich immer anders gemacht. Oder als ich noch viel mehr gespielt habe, habe ich das anders gemacht. War ich viel wählerischer als er. Habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Oder hier so eine Comedy-Sendung, als es noch ganz andere Comedy-Sendungen gab. Das und das Format liegt mir gar nicht. Und da hätte er vielleicht gesagt, mach doch, ist doch egal oder so. Und mir war es nicht egal.
Was ist das nächste Projekt, was für Sie ansteht?
Mensch, so Blacklist, dann werde ich ein Computerspiel, glaube ich, sprechen und dann werde ich meine Serien machen und meine nächsten Schauspieler wieder bedienen und mehr malen.
Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Benjamin Völz.
Bitte, bitte.
Eins gehört. SWR1.